Gleichstellung im Militär. Insgesamt hat die Bundeswehr nicht zuletzt durch den zunehmenden Anteil von Soldatinnen ihr Bewusstsein für Sexualität weiterentwickeln müssen. Dies begann erst spät Ende 2000 durch die Änderung der Führungshilfe für Vorgesetzte, Band 2, Absatz 3.7. Allerdings wird hier schon verlangt, dass militärische Vorgesetzte im Blick auf sexuelle Minderheiten, Klammer auf, Zitat, Toleranz gegenüber anderen nicht strafbewehrte sexuellen Orientierungen, Zitat Ende, also einschließlich transsexueller Soldaten und Soldatinnen, aktiv jeder, Zitat, jeder Diskriminierung energisch entgegentreten, Zitat Ende, müssen. Auch mit dem Rechtsrang höher stehender Sexualerlass, Zitat, Umgang mit Sexualität in der Bundeswehr, Zitat Ende, zur zentralen Dienstvorschrift, in Klammern ZDV, 14/3 Ablage B 173, ist eine Diskriminierung verboten worden. Mit der letzten Änderung im Juli 2004 ist nach jahrzehntelanger Ächtung homosexueller Vorgesetzter die Unterbilligung höchstrichterlicher Rechtsprechung mit Versetzungen und sogar Entlassungen rechnen musste, wie etwa bei der Kiesling-Affäre, ein liberalerer Umgang mit der Sexualität gewährt worden. Zitat, die Intimsphäre von Soldatinnen und Soldaten ist als Teil ihres Persönlichkeitsrechts einer Einflussnahme durch den Dienstherrn grundsätzlich entzogen. Zitat Ende. Zitat, daher sind außerdienstlich sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Partnerschaften und Bestätigungen unter Soldatinnen und Soldaten disziplinarrechtlich regelmäßig ohne Belang. Zitat Ende. Eine weitere Änderung trat mit dem Soldatinnen- und Soldaten-Gleichbehandlungsgesetz im Jahr 2006 in Kraft. Das beginnt, Zitat, Benachteiligungen aus Gründen, Auslassungszeichen der sexuellen Identität, Zitat Ende, verboten sind, aber zusätzlich von diesem Maßstab der Nichtdiskriminierung auch der berufliche Erfolg abhängt, nämlich bei, Zitat, Begründung, Ausgestaltung und Beendigung eines Dienstverhältnisses und Auslassungszeichen beruflichen Aufstieg, Zitat Ende. Die Einfügung der sexuellen Identität in dieses Gesetz wurde in der Großen Koalition kontrovers diskutiert. CDU, CSU lehnten es zunächst ab, gaben dann aber im Rahmen eines Kompromissaktes dem Wunsch der SPD nach. Künftig sind grundsätzlich alle Beziehungsformen in den Privatbereich verwiesen. Homosexuelle Beziehungen können außer Dienst auch innerhalb militärischer Anlagen gepflegt werden. Auch spielt der Dienstgrad der Beziehungspartner keine Rolle mehr. Soldatinnen und Soldaten in eingetragener Lebenspartnerschaft haben eine eigene Personenstandsbezeichnung, in Klammern ELP, und sind berechtigt, Trennungsgeld zu erhalten. Einer der Vertreter der Belange homosexueller Menschen in der Bundeswehr ist der Arbeitskreis homosexueller Angehöriger der Bundeswehr. Geschichte. Hauptartikel. Geschichte der LGBT. Hauptartikel. Geschichte der Homosexualität in der Schweiz. Hauptartikel. Geschichte der Homosexualität in Berlin. Hauptartikel. Geschichte der Homosexualität in den Vereinigten Staaten. Historische Anthropologie. Eine jüngere Generation von lesbisch-schwulen Soziologen, Philosophen und Historikern wie Mary McIntosh, The Homosexual Role, 1968, Michael Foucault, La Volante de Savoir, 1976, Alan Bray, Homosexuality in Renaissance England, 1982, oder gegenwärtig insbesondere David Halperin, How to Do the History of Homosexuality, 2002, betrachtet Homosexualität nicht mehr als eine über zeitliche Essenz, sondern als eine Erfindung der europäischen Neuzeit. Damit ist nicht gemeint, dass Frauen und Männer an anderen Orten und zu anderen Zeiten keinen gleichgeschlechtlichen Sex gehabt hätten. Vielmehr bezeichnen die genannten Autoren die Position, dass unsere heutige Auffassung von Homosexualität als Seinsweise, die eine Minderheit von einer Mehrheit unterscheidet, eine verhältnismäßig junge Konstruktion sei. Sodomitischer Laster. Das theologische Modell der Sodomie, das dem modernen Begriff der Homosexualität vorausging, steht zu diesem in einem deutlichen Gegensatz. Sodomie als widernatürlicher Platon, Verkehr zwischen Männern, aber auch zwischen einem Mann und einer Frau, wurde als ein allgemein menschlicher Laster angesehen und nicht einer bestimmten Kategorie von Personen zugeordnet. Foucault spitzte diesen Unterschied zu, indem er in einer berühmt gewordenen Sentenz behauptete, der Sodomit war ein Gestauchelter, der Homosexuelle ist eine Spezies. Zitat Ende. Siehe auch Sodomitverfolgung. Neben dem Diskurs der Sodomie, der sich im Mittelalter vor allem auf den Akt des Analverkehrs bezog, gab es jedoch auch Begriffe, die eine positive Sichtweise ausdrückten, wie etwa den der Freundschaft. Freundschaft als Lebensweise. Freundschaft konnte fast zu allen Zeiten auch eine romantische Beziehung zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts bezeichnen. Küssen, umarmen und Händchen halten, das gemeinsame Schlafen in einem Bett, daher der altertümliche Begriff des Bettgenossen, ebenso wie leidenschaftliche Liebesbekundungen und Treueschwüre, wurden unter Männern bis weit in die frühe Neuzeit und oft sogar noch am Beginn des 20. Jahrhunderts als völlig normal wahrgenommen. Unter Frauen ist das seit Ende des 19. Jahrhunderts allerdings mit immer größeren Einschränkungen, teilweise auch heute noch der Fall. Die Semantiken, Bedeutungsinhalte von Freundschaft und Liebe waren deshalb kaum voneinander zu trennen. Das griechische Wort Philos etwa kann sowohl Freund als auch Geliebter bedeuten. Im Christentum wurden solche Beziehungen nur selten mit der monströsen Figur des Sodomiten in Verbindung gebracht und wenn, dann meist im Rahmen einer politischen Intrige, wie im Fall von Eduard II oder dem mittelalterlichen Templeroden, geschworene Brüder. Die christliche Mystik lud, beeinflusst von islamischen Sufismus, die Liebe zwischen Freunden sogar mit einer religiösen Bedeutung auf. Ebenso adaptiert das Christentum sowohl im Gilgamesch-Epos wie in der jüngeren Bibel, aber auch im Satyricon für eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern verwendeten Begriff des Bruders, Schwurbruderschaft. Zu deren Vereinigung hatte die orthodoxe Kirche den Ritus des Brüdermachers, in Klammern Adelphoesis, ausgearbeitet, der den beiden Freunden für ihre Liebe, die bis in den Tod anhalten sollte, zahlreiche Heiligenpaare als Vorbilder nannte. Dies schloss die parallele Eheschließung mit einer Frau jedoch nicht aus. Im italienischen Westen, wo bis weit in die Neuzeit weder Eheleute noch geschworene Brüder der Segnung eines Priesters bedurften, sind zumindest eine Reihe von Grabmälern erhalten, in denen Männer und später auch Frauenpaare miteinander bestattet wurden. Die Gravuren enthalten oft Symbole unsterblicher Liebe, wie beispielsweise die Darstellung eines Kusses auf der Inschrift, im Leben vereint, im Tode nicht getrennt. Dass Schwurbruderschaften als von der Kirche akzeptierte gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
in Klammern, das heißt inklusive genitaler Handlungen, Klammer zu, in der Form der Adlephopoiensis legitimiert wurden, ist jedoch nicht haltbar. Der ursprüngliche Zweck der Adlephopoiensis war die geistige Verwandtschaft, Klammer auf, wie bei einer Taufpatenschaft, Klammer zu, herzustellen. Die Schwurbruderschaft muss aber tatsächlich auch von gleichgeschlechtlichen Liebenden in Anspruch genommen worden sein. Denn aus diesem Grund wurde dieser Ritus vom oströmischen Reich und von der orthodoxen Kirche später wieder abgeschafft bzw. verboten. Erfindung des Homosexuellen. Von der Institution der geschworenen Bruderschaft, in Klammern siehe oben, ist heute nur noch der Begriff des warmen Bruders als Synonym für einen Schwulen übrig geblieben. In diesem Begriffswandel offenbart sich der geschichtliche Bruch, der durch das moderne Konzept der Homosexualität verursacht wurde. Gesten der Zuneigung, die früher einfach als Zeichen einer Freundschaft verstanden worden wären, identifiziert man heute als homosexuell und stellt sie damit als Abweichung von der gesellschaftlichen Norm unter Verdacht. Die Konsequenz ist ein vor allem unter männlichen Jugendlichen belegbarer drastischer Rückgang gleichgeschlechtlicher Sexualerfahrungen von 18 auf 2% allein zwischen 1970 und 1990. Diese Entwicklung geht mit wachsender Homophobie einher, weil viele junge Menschen aus Angst, womöglich als Schwuler bzw. als Lesbe zu gelten, sich von allem Homosexuellen demonstrativ und teilweise sogar gewaltsam abgrenzen. Unter jungen Männern ist diese Tendenz zur Abgrenzung im Allgemeinen nochmal deutlich stärker ausgeprägt als unter jungen Frauen. Es ist diese tätige Abwehr, durch die sich das stigmatisierende Etikett der Homosexualität wie von selbst reproduziert. Globalisierung einer Denkform. Die binäre Kategorisierung von Personen als hetero und homo bzw. normal und andersartig ist mittlerweile fast weltweit zu einer scheinbar unumstößlichen Realität geworden. Dieser Prozess, der sich in manchen Metropolen Europas wie London, Paris und Amsterdam bereits um 1700 ereignet hat, erreichte Regionen wie China dagegen erst Anfang bzw. Mitte des 20. Jahrhunderts. Einige postkoloniale Autoren, wie der Hongkonger Soziologieprofessor Zhu Huishan kritisieren die Homophobie in ihren Ländern daher als eine Folge des europäischen Imperialismus. Durch die strikte Geschlechtertrennung im Sport ist die Ausbreitung der binären Kategorisierung mit der Entwicklung des Sports verbunden. Strafrechtliche Verfolgung. Bis zum Hochmittelalter galt der Analverkehr im christlichen Bereich als Sünde, aber noch nicht als Verbrechen. Folglich drohte höchstens eine Kirchenbuße und ein zeitweiliger Ausschluss von der Eucharistie. Aber noch keine weltlichen Maßnahmen. Vom 13. Jahrhundert bis zur Aufklärung wurde Analverkehr zwischen Männern dann in fast ganz Europa unter der Bezeichnung Sodomie durch weltliche Gesetze mit dem Scheiterhaufen bedroht. Hier wird noch von der Sodomitverfolgung gesprochen. Zu größeren Verfolgungen und jeweils Hunderten von Hinrichtungen kam es während des Spätmittelalters in Norditalien und Spanien, sowie während des gesamten 18. Jahrhunderts auch in England, Frankreich und den Niederlanden. Die Ideen der Französischen Revolution führten in zahlreichen Staaten, die sich am französischen Code Penal orientierten, um 1800 herum zur Abschaffung aller Gesetze gegen die wieder natürliche Unzucht, so etwa in den Niederlanden, in Rheinland und in Bayern, Preußen wandelte 1794 mit der Einführung des allgemeinen Landrechts die Todesstrafe in eine Zuchthausstrafe um. 1871 wurde der preußische Paragraph in das Reichsstrafgesetzbuch des Deutschen Reichs aufgenommen und als Paragraph 175 in der folgenden Zeit immer wieder angewandt. Wandel von der Straftat zur, in Anführungsstrichen, psychischen Krankheit. Großen Einfluss hatte zu dieser Zeit der deutsch-österreichische Psychiater und Rechtsmediziner Richard von Krafft-Ebing. Seine durch Kriminalfälle und in der Psychiatrie gewonnenen Forschungen stellten Homosexuelle als erheblich belastete Perverse dar, die für ihre angeborene Umkehrung des Sexualtriebes nicht verantwortlich seien und deshalb nicht in die Hände eines Strafrichters, sondern in die von Nervenärzten gehörten. Diesen erschloss er damit ein neues Patientengut für Zwangsbehandlung und Forschungsexperimente. In seinem Buch Psychiatria Sexualis, 1886, erschienen, das Buch wurde zum Standardwerk, definierte er die Homosexualität als angeborene neuropsychopathische Störung, also als eine erbliche Nervenkrankheit. Diese Diagnose erlaubte es ihm, sich für eine vollständige Straffreiheit der Homosexualität auszusprechen. Da Homosexuelle für ihre Missbildung, in Anführungsstrichen, nicht selbst verantwortlich seien und die Homosexualität nicht ansteckend sei. Allerdings wurde Homosexualität dadurch erst pathologisiert und homosexuelle Menschen für unzurechnungsfähig erklärt. Obwohl Krafft-Ebing zu seiner Zeit als maßgebliche Instanz auf dem Gebiet der Gerichtsmedizin galt, blieb diese Theorie für die Straflosigkeit folgenlos, da vor allem kirchlich konservative Kreise auf die moralische Ächtung der Homosexuellen nicht verzichten wollten. Bis zur Reform des Paragraphen 175 im Jahr 1969 arbeiteten die Polizei dabei mit Spitzeln in der schwulen Subkultur und geheimen Rosalisten, auf denen zahlreiche Namen von homosexuellen Männern verzeichnet waren. Da Homosexualität verfolgt und bis in die 1970er Jahre als psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, konnten Homosexuelle auch auf unbestimmte Zeit freiheitsentziehend in einer forensischen Psychiatrie untergebracht werden. Ein Beispiel ist die Behandlung des britischen Mathematikers und Computerpioniers Alan Turing im Jahr 1952, der wenig später starb, wahrscheinlich durch Suizid. Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Schätzungen hinsichtlich der Zahl der schwulen Männer, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Konzentrationslagern ihr Leben lassen mussten, variieren erheblich. Die wohl verlässlichsten Zahlen stammen bis heute von Rüdiger Lautmann. Er schätzte die Zahl der in Konzentrationslager verschleppten homosexuellen Männer auf 10.000 bis 15.000. Von ihnen kamen etwa 53% ums Leben. Der Grund für zum Teil erheblich darüber hinausgehende Schätzungen liegt unter anderem darin, dass nicht ermittelt werden kann, wie viele aus anderen Gründen ermordete Menschen homosexuell waren. Einige Männer wurden trotz ihrer dem NS-Regime bekannten Homosexualität geduldet. Zu nennen sind etwa Reichswirtschaftsminister Walter Funk, der 1946 wegen seiner Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, und der schwule Bildhauer Arno Breker, der von Adolf Hitler und Josef Goebbels auf die gottbegnadeten Liste der wichtigsten Künstler aus NS-Sicht gesetzt wurde und dort sogar auf die Sonderliste der unersetzlichen Künstler kam. John C. Ford zeigte für Hamburg, dass 90% der Homosexuellen, die in Konzentrationslager oder Heilanstalten kamen, Arbeiter waren. Nur die übrigen 10% waren der bürgerlichen Gesellschaftsschicht zuzuordnen. obwohl es in Deutschland im Gegensatz zu Österreich kein Gesetz gegen die lesbische Liebe gab, verhaftete die Gestapo auch dort eine unbekannte Zahl von Frauen wegen ihrer Homosexualität oder unter anderem Vorwand. Rechtslage in der Nachkriegszeit. In der Bundesrepublik Deutschland bestand der Paragraph 175 bis 1969 in der von den Nationalsozialisten verschärften Fassung weiter, was vom Bundesverfassungsgericht 1957 als rechtmäßig anerkannt wurde. Erst 1994 fiel er im Zuge der Rechtsangleichung mit der DDR weg. Während jener Zeit verurteilte Schwule wurden in Deutschland am 17. Mai 2002 durch den Bundestag symbolisch rehabilitiert. In der Deutschen Demokratischen Republik wurden einvernehmliche homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen schon seit Ende der 1950er Jahre nicht mehr rechtlich verfolgt. In Österreich existierte der Paragraph 209 österreichisches Strafgesetzbuch mit ähnlichem Wortlaut wie der Paragraph 175 Strafgesetzbuch in Deutschland bis ins Jahr 2002, als er vom österreichischen Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde und trat am 14. August 2002 außer Kraft. Dennoch wurde Österreich im Anschluss mehrfach von EGMR, der ebenfalls ausdrücklich die Menschenrechtswidrigkeit des Paragraph 209 feststellte, verurteilt, da man es unterlassen hatte, menschenrechtswidrig Verurteilte zu rehabilitieren. Homosexuelle Emanzipation. Siehe auch den Hauptartikel Lesben- und Schwulenbewegung. Erste Forderungen nach der urnischen Ehe wurden von Karl Heinrich Ulrich 1867 auf dem Deutschen Juristentag in München vor 500 Mitgliedern erhoben. Auch wenn sein Vortrag mit Spott und Ablehnung aufgenommen wurde, beginnt an diesem Tag die Geschichte der homosexuellen Emanzipation. Der Beginn der organisierten homosexuellen Emanzipationsbewegung wird im Allgemeinen mit der Gründung des wissenschaftlich-humanitären Komitees, in Klammern die Abkürzung WHK, durch den Berliner Arzt Magnus Hirschfeld im Jahr 1897 angesetzt. Es handelte sich dabei jedoch um eine Honorationierungsvereinigung, die nur ca. 500 Mitglieder umfasste und nach außen hin nicht als homosexuelle Bewegung in Erscheinung trat. Stattdessen warb sie ausschließlich mit wissenschaftlichen Argumenten für eine Streichung des Paragraph 175. Zahlenmäßig weit bedeutsamer waren die nach 1919 gegründeten Freundschaftsbünde. Ihr Schwerpunkt lag in der Planung von Geselligkeitsveranstaltungen, umfasste jedoch auch politische und publizistische Aktivitäten sowie die Gewährleistung von Rechtsschutz für jene Mitglieder, die vom Paragraph 175 betroffen waren. Als Dachgruppen konkurrieren der im August 1920 gegründete Deutsche Freundschaftsverband, in Klammern DFB, und der im Mai 1922 entstandene Bund für Menschenrechte, in Klammern BFM. Letzterer erwies sich in seiner Größenentwicklung als das bei weitem erfolgreichere Modell. Bereits 1924 zählte er über 12.000 Mitglieder. 1929 waren gegen Ende der Weimarer Republik waren es sogar mehr als 48.000. Ausländische angegliederte Gruppen sollen es laut Angaben des Vereins in der Schweiz, in Österreich, in der Tschechoslowakei, in New York City, Argentinien und Brasilien gegeben haben. Allerdings ist über die meisten dieser Gruppen kaum etwas bekannt. Eine Ausnahme bildet eine Schweizer Gruppe um Karl Mayer mit ihrer Zeitschrift Der Kreis, die als einzige in Europa nicht durch die Nationalsozialisten zerschlagen werden konnte. Dadurch wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg Vorbild für viele neu entstehende Gruppen. Ein neuer Schwerpunkt der homosexuellen Bewegung bildete sich in den Vereinigten Staaten. Im Frühjahr 1951 gründete Harry Hay, Mitglied der CPUSA, zusammen mit Bob Hull, Chuck Rowland, Dan Jennings und Rudy Gernreich die Mattachine Society. 1955 entstand unter Führung von Dale Martin und Phyllis Dion die Lebensorganisation Daughters of Phyllis. Beide Gruppen bezeichneten sich als homophil, um sich der Reduzierung von Homosexualität auf den Akt des Beischlafs zu entziehen. Unter dem Druck der McCarthy-Ära entpolitisierten sich diese Organisationen und wurden zu Debattierclubs, die in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung traten. Erst Mitte der 1960er Jahre fand mit Dick Leitch, New York und Frank Kameny, Washington, eine Neuorientierung aus den Protestformen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung statt. Am 28. Juni 1969 kam es anlässlich einer Polizeirazzia in der New Yorker Schwulenbar Stonewall zu einem Aufstand in der Christopher Street, der 3 Tage andauerte. Dieses Ereignis führte zu einer Radikalisierung zahlreicher Lesben und Schwuler. In Anlehnung an linke Bewegungen der damaligen Zeit gründeten sich gemischte Gruppen wie die Gay Liberation Front und die Gay Activist Alliance. Am 1. Mai 1970 machte schließlich die Gruppe Radical Lesbians auf sich aufmerksam, indem sie in New York den 2. Jahreskongress zur Vereinigung der Frauen mit einem geplanten Happening unterbrach. Das dort verteilte Manifest der frauenidentifizierten Frau begründete das sich für die Frauenbewegung als einflussreich erwiesene Konzept des politischen Lesbianismus. Lesbisch sein wurde nicht als eine sexuelle Orientierung, sondern als die einzig mögliche Strategie des Widerstands gegen patriarchale Bevormundung und Unterdrückung aufgefasst. Diese politischen Strategien und Konzepte wurden von den 1970er Jahren ausnahmslos nach Europa getragen. In der Bundesrepublik Deutschland gründeten sich nach der Liberalisierung des § 175 im Jahr 1969 und nach der Fernsehausstrahlung des Films nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, die ersten Schwulengruppen. Die offene und provozierende filmische Darstellung von Schwulen durch den Regisseur Rosa von Braunheim, der sich hierzu eines politischen Textes des Soziologen und Sexualforschers Martin Dannecker bediente, stieß in der Öffentlichkeit, aber auch bei konservativen und angepassten Homosexuellen auf Ablehnung. Ähnlich wie in den USA trennten sich Lesben in der Bundesrepublik schon früh von den männlich dominierten Schwulengruppen und engagierten sich stattdessen in der Frauenbewegung, wo gleichgeschlechtliche Liebe oft nicht nur anerkannt, sondern sogar präferiert wurde. In den 1980er und 1990er Jahren kam es zu einer breiten Ausfächerung, aber auch zu einer fortschreitenden Entpolitisierung der homosexuellen Emanzipationsbewegung. Gleichzeitig fand eine Wiederannäherung von Lesben und Schwulen statt. Seit etwa Mitte der 1980er Jahre veranstalteten sie gemeinsam in fast sämtlichen europäischen und amerikanischen Metropolen alljährliche Demonstrationen zur Erinnerung an den Stonewall-Aufstand. In den 1990er Jahren wurden daraus gewalttätige Umzüge, die unter der Bezeichnung Christopher Street Day bzw. Gay Pride Parade in den Tagen zwischen Juni und Juli weltweit mehrere Millionen Menschen auf die Straße ziehen. Jedoch verbinden die Teilnehmer mit ihrer Anwesenheit nur noch selten eine konkrete politische Aussage. Entsprechende Gegenentwürfe zur Repolitisierung des CSD in Deutschland sind der transgeniale CSD in Berlin-Kreuzberg und der Queer Street Days in Hamburg. Eine neue Erscheinung bildet der Wunsch nach territorialer Abgrenzung von der Hetero-Welt, der häufig als Gay Nationalism bezeichnet wird. So wurde von einer Gruppe australischer Aktivisten am 14. Juni 2004 eine winzige Koralleninsel namens Kato besetzt und das Gay and Lesbian Kingdom for the Coral Sea Island ausgerufen. Der neue Staat stellte sich ziemlich rasch als eine Mikronation unter vielen heraus, denn weder der Imperator Dale Parker Anderson noch sonst jemand war bereit, sich auf Kato niederzulassen. Die Unstimmigkeiten innerhalb der Führungsriege führten zur Zersplitterung der Bewegung in mehrere Gruppen. AIDS. Zur Emanzipation der Schwulen trug neben der Öffentlichkeitsarbeit auch die HIV-Pandemie zu Beginn der 1980er Jahre in erheblichem Maße bei.